www.nischenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Dieses Mal ist es die Folge 104 und du solltest auf jeden Fall dabei bleiben bis zum Ende, denn mein heutiger Studiogast ist Universitätsprofessor Dr. Jan Wilke. Er ist ein echter Experte für Faszien und myofasziale Ketten. Und was Faszien alles bewirken in deinem Körper und warum sie oft vernachlässigt wurden von der Wissenschaft oder sehr lange vernachlässigt wurden, das erzählt er heute im Interview. Wenn du ein eifriger Hörer meines Podcasts bist, dann weißt du, dass Jan Wilke am 18. November eine Fortbildung gibt für alle Coaches, Trainer, für Sportinteressierte, für Instruktoren und alle, die an ihrem Körper arbeiten wollen. Sein Thema sind eben die Faszien und die myofaszialen Ketten im Sport. Die Fortbildung am 18. November ist ganztägig und die findet auf der Schmelz in Wien statt, im Universitätssportzentrum. Da wird Jan am Vormittag die Theorie ein wenig vertiefen und am Nachmittag praktisch zum Thema Faszien arbeiten. Ja, und das heutige Interview, das sollte so ein kleiner Appetizer auf diese Fortbildung sein, auch wenn es nur mehr ganz begrenzt Karten gibt. Die meisten Karten sind ja schon vergeben, aber es gibt noch eine Möglichkeit, dass du dabei bist. Schau gleich auf bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos und auch den Link zu den letzten Tickets, die für dich noch bereitstehen. Und wenn du jetzt ganz schnell bist, nämlich in den nächsten 3 Tagen noch buchst bis 18. Oktober, dann bekommst du noch ein Early Bird Ticket. Das sind die kostengünstigen und limitierten Tickets, die für jede Veranstaltung aufgelegt werden, aber eben nur in limitierter Auflage. Falls nach dem 18. Oktober noch Karten übrig sind für die Veranstaltung, kannst du natürlich dabei sein. Allerdings musst du für ein Ticket dann noch ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Wenn du also dabei sein willst, dann sei schlau und buche jetzt. Ich sitze hier an der Alpen Adria Universität in Kärnten, direkt neben dem schönen Wörthersee im Europapark. Und Dr. Jan Wilke neben mir. Jan ist ja seit gut einem Jahr an der Universität, hat hier eine Professur. Und ja, ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben zu diesem Interview. Also Servus Jan.
Grüß dich, hi.
Ja, lieber Jan, ich hoffe, du fühlst dich wohl in Österreich und hast dich inzwischen eingelebt an der Alpen Adria Universität in Klagenfurt. Ja, wie war denn dein Umstieg so? Du warst ja davor an der Goethe-Universität in Frankfurt und bist jetzt hier am Wörthersee. Vielleicht magst du uns deine Eindrücke dieses Länderwechsels einmal persönlich schildern.
Ja, ich würde sagen, Kulturschock ist es jetzt nicht gewesen, aber es ist natürlich schon eine Umstellung. Ich war vorher in Frankfurt, jetzt in Kärnten. Ich bin eigentlich Norddeutscher, das ist schon ein anderer Schnack, wie wir sagen, in Norddeutschland, von daher war es schon eine Umstellung, aber ich sag mal, Kärnten und jetzt auch Klagenfurt im Speziellen sind natürlich kein schlechter Ort zum Leben. Hier ist sicherlich sehr viel geboten jetzt. Also man hat die Berge in der Nähe, man hat den See. Von daher lässt sich der Sommer und auch der Winter schon ganz gut verbringen.
Die Uni hier in Klagenfurt ist ja eingebettet in den Europapark in einer sehr schönen Lage. Der Wörthersee ist zu Fuß erreichbar. Also ich glaube, hier kann man sich wohlfühlen. Kommen wir vielleicht aber gleich zum Thema. Wie bist denn du eigentlich auf das Thema Faszien gestoßen?
Das begann eigentlich damit, dass ich irgendwann im Fitnessstudio festgestellt habe, da sind immer mehr Leute unterwegs mit diesen Rollen, diese Hartschaumrollen. Und ich habe am Anfang gedacht, was soll der Quatsch, was machen die Leute da? Und das ist ja meistens so, dass man erstmal mit Interesse das Ganze beäugt und so aus sicherer Distanz mal schaut, was machen die Leute eigentlich? Dann irgendwann wird man so ein bisschen skeptisch, was soll das bringen? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, das ist nicht nur so ein kleiner, eine kleine Beobachtung sozusagen, sondern irgendwo ein Trend. Also man hat das immer häufiger gesehen, dann gab es die ersten Blogs und Einträge auf Internetseiten, wo irgendwie über diese Rollen geredet wurde. Und damit war man ganz schnell natürlich beim Thema Faszien. Und für mich wurde dann relativ schnell klar, ich bin 2012 an die Universität gegangen, war vorher eigentlich relativ lang in der Praxis tätig, vor allem als Athletiktrainer, als Fitnesstrainer. Und habe dann an der Uni ja ein Promotionsthema gesucht sozusagen und in die verschiedensten Richtungen geschaut und irgendwann habe ich wieder an diese Rollen gedacht. Die Rollen sind es dann nicht geworden, aber das Thema Faszien ist es dann geworden und ja, so bin ich zu dem Thema gekommen. Ich habe promoviert zu dem Thema und ja, davor und seitdem im Speziellen hab ich immer eine Forschungsgruppe gehabt, die sich mit dem Thema beschäftigt und ja, das Thema lässt einen natürlich nicht mehr los.
Du hast also ein Thema für deine Dissertation gesucht und da hat sich das Trendthema Faszienrolle aufgedrängt. Und wie so oft ist, passt dann oft ein Trend genau in die Zeit rein und so bist du zu deinem Expertenthema gekommen.
Absolut, ja. Also Faszien ist und war ein Hype-Thema sozusagen. Wir waren damals sozusagen wirklich auf der Spitze der Welle sozusagen. Da war das wirklich gerade das Thema schlechthin. Und ich habe mich schon immer dafür interessiert, jetzt in Therapietraining oder im Fitnessbereich zu schauen, was können Methoden eigentlich und was können sie nicht. Also ich glaube, das ist ja eine ganz zentrale Fähigkeit für alle von uns, die irgendwie mit Sportlern, Sportlerinnen oder in der Schule, ist eigentlich egal, wo man mit Menschen und Sport arbeitet. Man muss das, was effektiv ist, von dem, was nicht effektiv ist, trennen können und ja, also Chancen und Grenzen sozusagen auseinanderzuhalten, das ist etwas, was mich schon immer umgetrieben hat. Ich habe ja neben den Faszien noch ein zweites Thema mit der Neurokognition, da ist es wieder genauso, ist auch wieder ein riesiger Hype und auch da stimmt wieder ungefähr die Hälfte, die andere Hälfte stimmt nicht und das rauszufinden, das treibt mich schon irgendwie an.
Ja. Sehr gut, sehr spannend. Ja, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern gleich einmal so ein kleines Update zum Thema Faszien geben. Also wozu brauchen wir sie im Körper und wie sind sie aufgebaut und strukturiert?
Ja, also ich finde die schönste Bezeichnung für die Faszie eigentlich, um zu starten, ist das Aschenputtel der Anatomie. Also die Faszie ist ein Gewebe gewesen, das jahrelang eigentlich sträflich oder stiefmütterlich missachtet wurde. Man hat im Anatomiesaal, im Medizinstudium hat man im Prinzip das Bindegewebe weggeschnitten und entfernt, um einen Blick auf das rote Fleisch, auf die Muskulatur zu bekommen, hat da Ursprung und Ansatz und so weiter gelernt und die Funktionen. Und die Faszie, das ist ein faseriges Bindegewebe, das, was um den Muskel drumherum liegt. Ich habe eben schon gesagt, man hat es weggeschnitten. Man kann sich das vorstellen wie ein Strumpf, den ich oder eine Socke, die ich anziehe, um den Fuß rum. Also eine ganz, ganz dünne Schicht, die außen rum liegt. Und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran, dass wenn das letzte Mal ein Hähnchengeschnetzeltes zubereitet wurde, da hat man auch um das Brustfleisch des Hähnchens so eine ganz dünne weiße oder weißliche Schicht außenrum, das ist die Faszie. Und wir haben eben rausgefunden, dass die Funktion von dieser Faszie eben nicht nur ist, den Muskel irgendwie einzuhüllen oder abzugrenzen von der Umgebung, sondern dass es eben sehr, sehr viel mehr ist, ja. Und das geht vom Bereich Mechanik, also was hält die Faszie aus, Kräfteübertragung und so weiter, bis in die Sensorik, also zum Thema Schmerz.
Und wie ist es dann weitergegangen? Ihr habt dann Forschungen zum Thema Faszien gemacht und seid dann auch auf konkrete Ergebnisse gekommen?
Ja, wir und natürlich auch viele andere Forschungsgruppen, das ist ja das Schöne sozusagen an dem Feld der Faszienforschung, dass es sehr, sehr interdisziplinär ist. Wir reden also von Physiotherapie, Sportwissenschaft, Psychologie, Biologie bis in die Medizin natürlich. Also wir und viele andere Gruppen haben festgestellt, dass Faszien zum einen eben nicht Muskeln voneinander abtrennen, also da ist keine Hülle, die dann dafür sorgt, dass jeder Muskel so separat eingepackt nebeneinander liegt, sondern dass Faszien vielmehr eine Verbindungsfunktion haben. Das ist also das, was wir im Anatomiebuch eigentlich häufig sehen oder auch in der Anatomiestunde lernen. Also da ist ein Muskel, der geht von hier nach da und wenn er kontrahiert, sich anspannt, dann bewegt er das und das Gelenk. So einfach ist es nicht. Also das Bindegewebe, die Faszie außenrum, das ist das, was mehrere Muskeln hintereinander, aber eben auch nebeneinander verbindet. Das bedeutet, wenn ein Muskel sich anspannt, dann überträgt er Kraft logischerweise auch auf seine Hülle, auf die Faszie und die Faszie verbindet sich eben mit dem Muskel, der daneben oder dahinter liegt und überträgt dann die Kraft nach dort. Das heißt also, diese ganze Vorstellung von Training und Therapie, das ist alles ganz lokal. Ich mache hier etwas und es passiert nur an einer Stelle. Die stimmt so eigentlich gar nicht. Das ist sicherlich eine der Hauptbefunde gewesen eigentlich. Neben der ganzen Schmerzgeschichte, Faszien sind eben auch ein sehr schmerzsensibles Gewebe, aber dieser Kraftübertrag, das ist sicherlich eins der großen Themen in der Faszienforschung, die auch Training und Therapie eigentlich ein kleines bisschen, ja, ein Stück weit auch neu definiert.
Was muss ein Sportler oder jemand, der viel Bewegung macht, machen, damit Faszien gesund bleiben oder vielleicht sogar, dass man sie in ihrer Funktion noch besser trainiert?
Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, mit der wir uns gerade beschäftigen. Also wir haben ganz viele Grundlagenerkenntnisse, sage ich mal, die uns zeigen, ja, so und so ist die Faszie aufgebaut, das ist die grundlegende Funktionalität. Wenn es zum Training geht sozusagen, dann laufen gerade da viele Studien. Wir schauen zum Beispiel gerade, was sind eigentlich optimale Dehnbelastungen? Also ist zum Beispiel ein statisches Dehnen oder ein dynamisch federndes Dehnen besser für die Faszie? Wie gesagt, diese Studien laufen, da haben wir noch nicht allzu viele Erkenntnisse, aber wir können natürlich, sag ich mal, sehr, sehr begründet spekulieren. Und die Faszie ist ein Gewebe, das wissen wir aus so isolierten Experimenten, ist ein Gewebe, das sehr, sehr gerne dynamisch federnde Bewegung mag. Also alles eher multidimensional, das heißt nicht irgendwie nur beugen und strecken, sondern eben dreidimensional, seitlich in die Länge ziehen, also in alle möglichen Richtungen. Das heißt also, wenn ich ein typisches Stretching mache, zum Beispiel der Brustmuskulatur und den Arm bewege, dann sollte ich den nicht eben nur vor und zurück, sondern in verschiedensten Winkeln sozusagen bewegen. Also die Faszie mag A, um das zusammenzufassen, multidirektionale Belastung, das heißt also wirklich in vielen, vielen verschiedenen Gelenkwinkeln, also den vollen Spielraum des Gelenks ausnutzen. Zum Zweiten mag sie gerne dynamische Reize, das heißt ein statisches, gehaltenes Dehnen zum Beispiel ist eher nicht geeignet, sondern eher ein wippendes und federndes Dehnen. Und solange ich mich gut aufwärme und es nicht übertreibe, dürfen gerade bei Dehnbelastungen die Lasten auch eher hoch sein. Ja? Also wie gesagt, man darf das Ganze nicht übertreiben, aber wir wissen zum Beispiel aus Studien an der Sehne, die ja auch sehr viel Kollagen und da das Kollagen Typ 1 enthält, wie eben die Faszie auch, dass eben dieser intermittierende Charakter, also immer wieder Pause, Belastung und auch durchaus etwas herzhaftere Bewegungen wahrscheinlich für die Kollagensynthese, also den Aufbau von neuem Kollagen förderlich sind.
Ja, ich nehme an, dass ich auch mit wippenden Bewegungen meine Beinfaszien und die Gesäßfaszien trainiere oder auch, wenn ich beim Laufen mein Körpergewicht bei der Landung abfedere.
Ganz genau. Also gerade bei den Beinen ist es so, dass wir immer gegen die Schwerkraft arbeiten, wenn wir gehen, wenn wir sprinten und wann immer ich eigentlich eine dynamische, schnelle Bewegung erreichen will, was ja im Sport meistens das Ziel ist. Also wenn ich zum Beispiel schnelle Richtungswechsel im Fußball schaffen möchte, wenn ich meine Sprintgeschwindigkeit verbessern möchte, dann ist das sogenannte plyometrische Training ja das Mittel der Wahl. Das kennen wir sowieso schon aus dem normalen Training, ist aber wahrscheinlich auch für die Faszie günstig. Das heißt also, ich kann zum Beispiel mit einem Seilspringen machen. Wer da gut ist, ich kriege es leider nicht hin. Die Double Unders wären da das Mittel der Wahl, weil das Ziel ist, die Bodenkontaktzeit so kurz wie möglich zu halten. Das heißt also, wenn ich Seilspringen mache und ich stehe zwischendurch längere Zeit, dann bringt es für die Faszie und auch für das Bindegewebe, gerade die Sehnen habe ich eben schon angesprochen, relativ wenig. Aber wenn ich die Bodenkontaktzeiten kurz halte, also zum Beispiel eben angesprochene Double Unders mache, aber auch einfach auf der Stelle mit durchgedrückten Knien springe und dabei immer ganz kurzen Bodenkontakt versuche zu machen, das ist sicherlich günstig für die Faszie. Das heißt also, man hört schon, ich fasse das immer ganz gerne zusammen, Faszie und Sehne, das sind eben beides kollagene Gewebe, aber beide mögen es eben sehr gerne, sowohl dynamisch in viele verschiedene Richtungen gedehnt zu werden und eben, was die untere Extremität angeht, Sprünge sind ein Topmittel, um die Faszien und Sehnen zu trainieren.
Ja, dann lasst uns die Sprungseile wieder aus der Kommode holen und loslegen. Jan, was meinst du, wie viele Trainingssessions sollte man so pro Woche einplanen, damit die Faszien gesund und gedehnt bleiben?
Ja, auch da habe ich es eben schon gesagt, dieser intermittierende Charakter ist ganz wichtig. Das heißt, ich fange mal erstmal beim Tag selbst an oder bei der Trainingseinheit selbst. Auf Basis der Erkenntnisse, die sie bisher haben, sollte man gar nicht so sehr irgendwie einmal trainieren und dann es lassen für die ganze Zeit, sondern man sagt eigentlich so 6 Stunden, das ist ein ganz gutes Intervall. Das heißt, wenn man die Zeit und die Muße hat, dann kann man durchaus drüber nachdenken, sozusagen morgens, mittags, abends eine kurze Faszientrainingseinheit zu machen, natürlich, nachdem man sich langsam darauf angepasst hat, sozusagen. Und es gilt ansonsten für die Faszie das Gleiche wie auch für Muskeln, Bänder oder andere Strukturen. Use it or lose it. Also in dem Moment, wo wir das einmal machen, wir kennen das auch zum Beispiel von der Hartschaumrolle, von der Faszienrolle. Wenn man da einmal was macht oder zweimal, dann ist man akut beweglich, aber das konserviert sich nicht, dieser Effekt. Das heißt also, auch da muss man 2, 3, aber später gerne 4, 5 Mal pro Woche, also sukzessive steigernd sozusagen, das Training wiederholen.
Die Sportler, die sehr viel Bewegung machen, die werden ihre Faszien dann ohnehin relativ geschmeidig halten und beweglich halten. Aber wie sieht es denn mit anderen aus, also mit Couch Potatoes oder mit Menschen, die sehr viel sitzen, berufsbedingt teilweise auch? Da reden wir von 10 Stunden und mehr pro Tag. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so gut für die Faszien ist und dass sie dabei ihre Struktur verlieren. Gibt es denn da von der Wissenschaft schon Befunde, die das vielleicht sogar belegen?
Ja, in der Tat ist es so. Wir wissen aus Tierstudien sehr gut, was mit dem Bindegewebe passiert, wenn ich es nicht benutze. Da gibt es so ein bisschen einen Krieg der Wörter sozusagen. Es gibt Leute, die sagen, das Fasziengewebe verfilzt oder es verklebt. Was wir in der Tat sehen, ist, wenn wir uns nicht bewegen, dann kommt es teilweise zu einer Art Fibrose. Also es wird dann teilweise sehr, sehr viel Kollagen produziert. Es gibt eine relativ chaotische Anordnung dieses Bindegewebes. Das sieht dann also nicht mehr so fein strukturiert und angeordnet aus. Normalerweise können wir sozusagen, wenn man das mit dem Mikroskop anschaut und da ganz nah rangehen, können wir klare Linien gehen. Dann geht das Gewebe also relativ klar in eine Richtung, die Schicht darüber in eine andere Richtung sozusagen. Und diese klare Faseranordnung, die wir auch eigentlich brauchen, die verändert sich. Was bei Immobilisation oder allgemein, wenn ich mich wenig bewege, sich auch verändert, ist der Wassergehalt des Gewebes. Wir haben weniger Wasser im Gewebe. Und auch die Hyaluronsäure, das kennen viele sicherlich schon aus zum Beispiel Creme-Zubereitung, die wir uns ins Gesicht schmieren. Hyaluronsäure ist ein Medium, das sehr gut Wasser binden kann. Und auch die Hyaluronsäure-Konzentration nimmt ab, wenn wir uns weniger bewegen. Und dadurch wird einfach das Gewebe nicht nur chaotisch organisiert, wie ich es eben gesagt habe, sondern es wird auch allgemein weniger geschmeidig, weniger flüssig, könnte man fast schon sagen. Es lässt sich nicht mehr so gut dehnen, auseinanderziehen, ist alles weniger geschmeidig. Und das wiederum kann natürlich nicht nur dafür sorgen, dass es vielleicht Sachen gibt, die wir als Verspannungen wahrnehmen oder sogar Schmerz, sondern es könnte eben zuvorderst, und das ist wahrscheinlich das Erste, was wir so merken, zu Beweglichkeitseinschränkungen gehen. Und das ist ja ein Thema, das irgendwo jeden betrifft.
Mhm. Kürzlich erst habe ich gelesen, dass Lendenwirbelsäulenschmerzen nur zu einem ganz geringen Prozentsatz tatsächlich mit den Bandscheiben zu tun haben. Da war die Rede von ca. 4% oder so. Alles andere, das lässt sich auf muskuläre Verspannungen oder muskuläre Dysbalosen oder auch Fasziengewebe, das ein wenig beschädigt ist oder das eben nicht mehr so elastisch ist, zurückführen. Und natürlich schmerzt das auch, aber man kriegt das wieder relativ leicht in den Griff. Teilst du diese Meinung auch?
Absolut. Zumindest sage ich mal den ersten Teil. Du hast ja die Bandscheibe angesprochen. Mhm. Ich glaube, wir gerade in den deutschsprachigen Ländern, wir sind, ich weiß nicht, wer den Titel da hat, aber ich glaube, in Deutschland sind wir Röntgen- und MRT-Weltmeister. Ich schätze, dass auch Österreich gut dabei ist. Also das betrifft, wie gesagt, glaube ich, den gesamten Dachraum, weil wir es einfach lieben, uns die Bandscheibe anzuschauen. Und zwar sowohl die Ärztinnen und Ärzte, die das untersuchen, als auch natürlich Patientinnen und Patienten. Es ist tatsächlich so, dass Studien ganz klar zeigen, dass nur ein verschwindend geringer Anteil der Rückenschmerzen eigentlich wirklich auf Schädigung der Bandscheibe zurückzuführen sind. Also die Bandscheibe ist wirklich ein relativ unspannendes Gewebe, was den Rückenschmerz angeht. Natürlich gibt es einige Fälle, wo wirklich die Bandscheibe und auch eine Nervenkompression schuld ist sozusagen. Das ist so, das gibt es, aber der Anteil an den Rückenschmerzen, der ist sehr, sehr gering. Und damit sind wir natürlich bei der Frage, wenn es die Bandscheibe nicht ist, was ist es dann? Ja, also erstmal ist diese Informationspolitik ganz schlecht, wenn ich als Arzt oder Ärztin dem Patienten mitteile, da ist etwas an der Bandscheibe, das ist aber gar nicht ursächlich für die Schmerzen. Dann fangen auf einmal Menschen, die sich vorher noch ganz normal bewegen konnten, an, auf einmal ganz vorsichtig zu bewegen und zu sagen, ich darf ja gar nicht mehr schwer heben, ich darf das nicht mehr aufheben vom Boden, weil ich habe ja Bandscheibe. Und dann entwickeln sich eigentlich daraus eher Problematiken sozusagen. Das ist das Erste, also Message 1 sozusagen, die Bandscheibe ist nur ganz selten die Ursache von Problematiken. Und die zweite Message sozusagen, ich habe es eben schon angedeutet, ist, oder da ist die Frage vielmehr, wenn es die Bandscheibe nicht ist, was ist dann die Ursache? Wir haben schon lange akzeptiert, dass Rückenschmerzen multifaktoriell sind. Wir wissen, dass gerade natürlich auch das psychologische Wohlbefinden eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das ist so und bleibt so. Aber wir gehen eben davon aus, dass von diesen unspezifischen Rückenschmerzen und in, wie gesagt, nur wenigen Fällen, sagen wir vielleicht 10-15%, sind die Beschwerden spezifisch auf etwas Genaues zurückzuführen. In den verbleibenden 80% ungefähr, da gehen wir davon aus, dass es schon einen bedeutenden Anteil gibt, wo eben der Rückenschmerz auch faszial verursacht sein könnte. Und da gibt es gute Hinweise eigentlich, dass man in die Richtung mal weiterschauen sollte.
Therapeutisch könnte man dann mit Mobilisation, Kräftigung und faszialem Training ein wenig gegen die Schmerzen vorgehen. Hast du da spezielle Empfehlungen vielleicht?
Ja, in jedem Fall wäre es eine Therapie, die versucht eben das Fasziengewebe auch zu adressieren. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, was muss ich eigentlich tun, damit ich die Faszie stimulieren kann oder ihr einen Anreiz zu geben, sich selber zu heilen oder zu regenerieren. Und ähnlich wäre es natürlich dann auch beim faszialen Rückenschmerz, wenn ich feststelle, dass der Schmerz aus der Faszie kommt, dann muss ich versuchen, entsprechend auch Übungen zu machen, die gezielt das angreifen. Also ob das zum Beispiel die Arbeit mit der Hartschaumrolle ist, ob das wieder Mobilisationen sind in die verschiedensten Richtungen zum Beispiel, ob das ein vorsichtiges federndes Dehnen ist, das ist beim Rückenschmerz natürlich nicht immer ganz so einfach. Oder aber natürlich zum Beispiel auch die manuelle Therapie. Da haben wir früher lange Zeit gedacht, naja, diese ganzen Mobilisationsübungen oder auch Manipulationstechniken durch zum Beispiel Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen, dass man dort mit wahnsinnig viel Druck in das Gewebe reingehen kann. Wir wissen aber jetzt, dass eigentlich die Schmerzrezeptoren sehr viel weiter oberflächlich liegen. Die liegen also entweder im subkutanen Gewebe, auch da ist schon eine Bindegewebsschicht drin sozusagen im subkutanen Fettgewebe, also dem Fettgewebe unter der Haut, und in den oberen Bereichen der Faszie, in den oberen Schichten. Das heißt also, wir brauchen gar nicht so wahnsinnig viel Gewalt wahrscheinlich, wenn es jetzt um manuelle Therapie geht, sondern eher so diesen Light Touch, Gentle Touch, so wird es immer genannt. Also vielleicht eher mit etwas mehr Vorsicht und Zuwendung mit den Patientinnen und Patienten zu arbeiten.
Viel Gefühl und viel Mobilisation, kann man sagen, dann kriegt man das auch wieder in den Griff. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ein anderes Thema, was auch besonders für die Damen interessant ist, die haben ja oft das Problem mit Zellulite. Hat Zellulite auch etwas mit Faszienstrukturen zu tun oder ist es zu oberflächlich?
Ja, da gibt es wieder lebhafte Diskussionen zu dem Thema. Auch da muss ich sagen, haben wir nichts Definitives. Aber man geht davon aus, dass eine Bindegewebsschwäche tatsächlich ursächlich sein könnte, dass also im Prinzip diese sichtbaren Beulen sozusagen dadurch entstehen, dass wir so kleine, mal ganz vereinfacht gesprochen, kleine Lücken haben, wo sich dann sozusagen das Fettgewebe durchschieben kann und von außen sehe ich dann so kleine Beulen sozusagen. Was man in jedem Fall sagen kann, was wir wissen, ist, dass körperliche Aktivität jetzt auch mal ganz unabhängig vom Bindegewebe und von der Faszie sich günstig auswirken auf Zellulite, auf das Hautbild ganz allgemein, aber auch auf Dinge jetzt wie Zellulite zum Beispiel. Und ich habe natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze anzugreifen. Zum einen ist natürlich eine Reduktion des Körperfettanteils immer zu empfehlen, logischerweise, weil es ja Teil des Problems ist. Zum anderen, und das sehen wir ja aber gerade auch, weil Zellulite natürlich auch Menschen betrifft, die jetzt kein wahnsinnig großes Übergewicht haben, macht es Sinn, das Bindegewebe zu kräftigen, weil es natürlich irgendwo wie ein Ja, ich habe vorhin gesagt, es ist alles miteinander verbunden. Also es ist wie ein Ganzkörperanzug sozusagen. Ja, also wenn man sich vielleicht mal so eine Kostümparty vorstellt, so ein Superman-Kostüm, das sich also hauteng sozusagen als Ganzkörper, Jumper nennt man die Dinger ja, glaube ich, auch, nur in eng sitzend eben. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich diesen Anzug sozusagen kräftig mache und fest mache, dann wird es mit Sicherheit einen potenziell positiven Effekt haben.
Ja, du hast gerade gesagt, alles hängt zusammen. Das bringt mich nochmal auf den Begriff der myofaszialen Ketten, die du ja in deiner Dissertation erforscht hast. Was sind denn so die wichtigsten Befunde in diesem Zusammenhang? Kannst du uns das vielleicht mit einigen wenigen Sätzen noch einmal zusammenfassen?
Ja, also es gab tatsächlich einen Moment, der mich, an den ich mich noch immer erinnere, und es war ein Teil von meiner Promotion. Und zwar haben wir initial festgestellt, alles hängt miteinander zusammen. Es ist eben nicht so, dass wir so Einzelteile haben sozusagen, sondern es gibt diese Faszienverbindung von Kopf bis Fuß. Und wir haben ein Experiment gemacht, bei dem wir die Beinmuskulatur gedehnt haben, die Wade und die Oberschenkelrückseite, und haben dann gesagt, naja, wenn das alles miteinander verbunden ist, bis über die Wirbelsäule, bis zum Kopf nach oben, dann müsste es ja so sein, wenn ich da unten irgendwie die Spannung rausnehme, weil ich dehne, dann wird die Halswirbelsäule beweglicher. Und es war eigentlich aber mehr oder weniger ein Schuss ins Blaue. Wir wollten es einfach mal ausprobieren. Was wir festgestellt haben, war, Wahnsinn, wenn wir die Beinmuskulatur dehnen, dann wird die Halswirbelsäule beweglicher. Dann haben wir eine zweite Studie gemacht und wollten mal schauen, und wenn ich jetzt lokal die Halswirbelsäule dehne und die Beine, ist das dann schon noch effektiver, wenn ich jetzt die Hals- oder die Muskeln im Bereich des Halses dehne. Und da haben wir festgestellt, nein, auch das nicht. Also mit anderen Worten, ist eigentlich egal, ob ich lokal dehne oder entfernt dehne, beides ist gleich effektiv. Und das war sicherlich etwas, was uns sehr stark zum Nachdenken gebracht hat, uns auch auf ein Problem hingewiesen hat, weil die Frage ist, wenn ich jetzt irgendwo einen nicht lokalen Behandlungseffekt sehe, also ich arbeite mit einer Faszienrolle im Bereich der Wade und sehe dann, woanders wird was besser, oder ich dehne die Wade, woanders wird was besser, wer sagt mir, dass das eine mechanische Kraftübertragung war oder einfach mein Nervensystem sagt, jetzt bin ich am ganzen Körper beweglicher oder schmerztoleranter geworden. Das lässt sich so leicht nicht trennen. Wir haben aber dann Folgeexperimente gemacht, bei denen wir auch klar nachweisen konnten, per Ultraschallkontrolle, wo man das Ganze sehen kann sozusagen, dass es tatsächlich einen Kraftübertragungseffekt gibt und der auch wirklich relativ weit von unten nach oben reicht, sodass wir quasi jetzt viele Jahre später sagen können, dass was wir da gesehen haben sozusagen nach dem Wadendehnen, die verbesserte Beweglichkeit der Halswirbelsäule, das kann gut sein, oder das ist auch wahrscheinlich, dass das tatsächlich auch auf diese myofaszialen Ketten zurückzuführen ist.
Unglaublich, höchst spannend. Also wenn man irgendwo den Druck rausnimmt, die Spannung rausnimmt, hat das immer einen Effekt auf problematische Zonen auch dann. Ne?
Genau, und gerade das ist, glaube ich, die wichtige Anwendungsperspektive. Das eine ist, ich möchte einfach irgendwie beweglich werden vor dem Sport zum Beispiel. Ich mache was an der Plantaraponeurose. Plantaraponeurose ist ja an der Fußunterseite, so eine Sehnenplatte, und dann werde ich in der Hüfte ein bisschen beweglicher, ist für viele Sportarten gut. Aber das Interessante ist eigentlich aus meiner Sicht die Pathologien, denn es gibt so viele Problematiken im Sport. Wir reden immer von Achillessehnenriss, Kreuzbandriss und so weiter, das sind die großen Verletzungen sozusagen, aber die sind eigentlich in Anführungsstrichen relativ selten. Wir fallen viel, viel häufiger aus im Sport, weil wir Sehnenüberlastung haben, weil wir Muskelverspannungen, Verhärtungen haben, Muskelverletzungen zum Beispiel. Und es gibt ganz interessante Zusammenhänge. Wir wissen, dass Läufer mit Fußsohlenproblemen oder Problemen an der Achillessehne auch verhärtete Hamstringmuskeln, also Oberschenkelrückseitenmuskeln haben. Wir wissen, dass eben eine direkte Verbindung über die Wade besteht. Und vielleicht ist es einfach so, dass das Problem gar nicht so sehr dort unten am Fuß liegt, sondern vielleicht eher auf der Oberschenkelrückseite. Und wenn das über Wochen und Monate fortbesteht, ich das Problem nicht löse, dann kann es sich irgendwann woanders am schwächsten Glied der Kette sozusagen manifestieren. Ja, also wenn ich mir überlege, ich fahre mit dem Auto und ich fahre mit einem Platten, da ist zu wenig Luft drauf oder die Luft sogar raus, und ich fahre damit weiter, dann irgendwann betrifft das Problem die Felge, irgendwann wird es die Spurstange sein, dann werden irgendwann die Achsen oder das ganze Chassis vom Auto betroffen sein. Also diese Metapher trifft natürlich auch auf den Körper zu. Also auch da kann sich ein Problem in Anführungsstrichen über solche Verbindungen natürlich fortpflanzen. Und es ist schon etwas verwunderlich eigentlich, dass wir beim Auto sofort sagen müssen, okay, ich muss da in die Werkstatt, da müssen wir was austauschen und schauen, ob auch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen sind. Und bei unserem Körper greifen häufig andere Mechanismen. Mhm. Da sagen wir, okay, das geht schon noch irgendwie, das kompensiere ich irgendwie. Und dann wundern wir uns, wenn nach Wochen oder Monaten es an den verschiedensten Stellen des Körpers brennt und wehtut. Und spätestens dann wird natürlich die Ursachenforschung auch echt komplex. Mhm.
Ja, das ist ein Phänomen in unserer Gesellschaft. Dem Auto wird hier viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt als dem eigenen Körper, wenn es um Defizite geht. Ja, wir sind mit unserer Zeit schon ziemlich am Ende. Aber noch einmal der Hinweis, es gibt ja am 18. November eine Fortbildung mit dir in Wien. Da arbeitest du am Vormittag in der Theorie, also in der erklärst die neueste Studienlage zum Thema Faszien und myofaszialen Ketten. Und am Nachmittag wird praktisch gearbeitet in der Sporthalle. Da können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann all ihre Hartschaumprodukte, die sie zu Hause haben, mitnehmen. Und dann wird mit den Rollen und mit den Faszienbällen gearbeitet. Auf die Fortbildung freuen wir uns schon. Und ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bereits ein Ticket gebucht. Wenn du noch Interesse hast zu Hause, dann besuche die Seite bewegungsakademie.at und hole dir noch eines der wenigen restlichen Tickets, die noch übrig sind.
Ja, ich freue mich auch, bin gespannt, was wir da erleben werden und was wir da lernen werden hoffentlich und freue mich schon auf einen spannenden Tag.
Ja, ich bin dann auch schon on fire, was die Fortbildung anbelangt und ich würde mich auch freuen, wenn wir einige unserer Hörerinnen und Hörer dann in Wien am 18. November begrüßen dürfen. Ich wünsche euch alles Gute, bis dahin, tschüss und Servus aus Graz.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.